Hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast Marc Kosicke. Marc Kosicke hat ein Beratungsunternehmen gegründet, mit dem er Fußballtrainer aus dem professionellen Bereich unterstützt. Mandanten von ihm sind unter anderem Jürgen Klopp, der Trainer des FC Liverpool, oder Florian Kohfeldt, Trainer von Werder Bremen. Mit Marc Kosicke schaue ich hinter die Kulissen des Fußballgeschäfts. Wir reden darüber, wie man sich als Trainer am besten verhält. Wie viel Geld verdient man eigentlich als Fußballtrainer? Hat man ausgesorgt nach der ersten Station? Wie geht es Trainern, die eher im unterklassigen Bereich unterwegs sind? Und was bedeutet es für Trainer, die unter dem Brennglas der Öffentlichkeit sozusagen ihren täglichen Job machen müssen? Hört mal rein, es ist super spannend. Es war ein super sympathisches Gespräch auch und ich habe ganz viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Hören. Auf geht's! Ja, guten Tag und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Ich sitze hier heute mit einem, man kann wahrscheinlich schon sagen, der wichtigsten Leute im europäischen Fußball. Aber am besten stellt er sich mal selber vor. Ich sage einfach nur, Marc Kosicke, herzlich willkommen zum Macht was Interview.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen hier bei uns im schönen Kassel. Sollte mich kurz vorstellen. Ich bin Marc Kosicke, bin 49 Jahre glücklich verheiratet mit einer wundervollen Frau und habe 3 tolle Söhne und finde, dass ich weit entfernt bin von einem der wichtigsten Menschen im europäischen Fußball.
Okay, da wäre mein Gefühl, scheint schon mal so eine Gemeinsamkeit mit ein paar von deinen Klienten, Mandanten, wie sagt man eigentlich, durch. Zumindest in der Öffentlichkeit wirken die allermeisten von denen relativ bescheiden und bodenständig. Wahrscheinlich würde auch ein Jürgen Klopp nicht sagen, er ist der wichtigste Trainer in Europa. Aber das nur nebenbei. Was wollen wir heute hier besprechen? Ich habe mir den Marc ausgesucht als Gesprächspartner, beziehungsweise ich durfte ihn mir aussuchen und durfte heute hier sein, weil mich persönlich interessiert natürlich, wie das Fußballbusiness so tickt. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, nachdem wir mit Raphael Honigstein die Bundesliga und die Premier League miteinander verglichen haben und dann auch mal den Thomas Helmer aus seiner aktiven Karriere erzählen haben lassen bei uns. Jetzt halt nochmal ein bisschen ein anderer Blick auf die Branche. Wie tickt der Trainermarkt? Was gibt's da so für Hintergründe, die spannend sind? Und deshalb nochmal, ja, vielen Dank, Marc, dass ich heute hier sein darf. Und du bist quasi der Trainerberater, wenn ich das so sagen darf. Und vielleicht hast du aber Lust, deine Agentur Projekt B einfach mal vorzustellen und mal kurz zu sagen, was ihr da so macht. Was ist euer Business?
Ja, wie du schon sagtest, in erster Linie ist es die Betreuung, die Vermittlung von Arbeitsplätzen und die Unterstützung, wenn man einen hat und den möglichst lange behalten möchte, für Trainer. Das Ganze hat sich irgendwann 2006, 2007 als Idee hervorgetan, weil alle Fußballspieler hatten Berater und ich habe in meiner aktiven und nicht aktiven, in meiner Zeit bei Nike und Adidas, wo ich sehr viel im Sportsponsoring unterwegs war und eben auch sehr viele Trainer kennengelernt habe, gemerkt, dass diese Führungspersonen im Fußball irgendwie gar keine Beratung haben, sondern meistens ihren Co-Trainer, ihren Torwarttrainer, ihren Fitnesstrainer und in so einem Mikrokosmos leben und relativ wenig über den Tellerrand hinaus gucken können, weil sie so mit einem operativen Alltag zusammen belegt sind, dass ich dachte, vielleicht ist der ein oder andere da, der diesen Bedarf mit einem gesunden Blick von außen hat. Und Glück gehabt war Jürgen Klopp der Erste, der gedacht hat, das ist eine gute Idee. So schlossen sich viele andere Trainer dieser Idee an.
Und du sagtest gerade, dass du bei Nike aktiv warst. Das heißt, du kommst aus der Sportartikelindustrie, hast da dann schon mit der Branche eng zu tun gehabt. Kannst du sagen, wie dieser Schritt erfolgt ist? Also vom Arbeitsfeld bei Nike, was Fußballberührungspunkte hatte, wie du dann rübergewechselt bist? War das einfach die Idee, Mensch, die Trainer brauchen einen Berater und ich mache mich jetzt mal selbstständig? Oder hat dich da irgendwie was dahin geführt quasi?
In der Tat ging ja mein Weg so ein bisschen über erst Deutsche Sporthochschule Köln, dann ein paar Jahre bei Adidas, dann kam jemand von Nike und sagte, du, wir haben dich mal beobachtet, wir könnten uns gut vorstellen, dass du bei uns Fußball-Bundesliga machst. Und in der Zeit war ich auch natürlich zuständig für die ganzen Athleten und unter anderem Oliver Bierhoff, der nicht nur Spieler bei Nike war, sondern in der Zeit dann auch ein enger Freund wurde. Und Oliver da hat immer schon mal zu mir gesagt, wenn ich nicht mehr spiele, dann müssen wir irgendwie eine Agentur zusammen machen oder du musst mal raus, du bist bestimmt ein guter Berater. Und dann haben wir 2004, hat er ja aufgehört und wurde dann Manager der Nationalmannschaft. Und in der Zeit haben wir auch ganz viele, also da habe ich dann neben meiner Nike-Tätigkeit, also als Freund, ihn da auch in seiner Rolle als Manager der Nationalmannschaft beraten. Es gab damals ja auch noch gar kein Success-Profile für diesen Manager der Nationalmannschaft. Das haben wir dann mal zusammen geschrieben damals. Und nach der WM 2006 saßen wir sehr müde beide irgendwie. Ich habe für Nike ganz, ganz viel machen müssen während der WM 2006 und er eben für die Nationalmannschaft. Da saßen wir irgendwie müde auf dem Oktoberfest und hat er gesagt, wollen wir nicht was gründen und dann kannst du raus und kannst mal dein eigenes Ding machen. Ja, und dann haben wir das den Abend beschlossen, haben dann noch überlegt, wie soll denn dieses ganze Thema da heißen und dann haben wir irgendwie gesehen, dass Brad Pitt, wir haben so, da lagen so ein paar Illustrierte und dann haben wir da durchgeblättert und dann haben wir gesehen, dass Brad Pitt eine Produktionsfirma hat, die Plan B heißt und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir da unser Projekt B, bumm, das war's. Und so ist es zu dem Namen gekommen, haben wir angestoßen und dann ging es irgendwie los und die Idee war, sich um Führungspersönlichkeiten im Sport, in erster Linie aber im Fußball zu kümmern.
Ja, das heißt, ihr hattet schon direkt auf dem Zettel, dass ihr euch nicht um Spieler im engeren Sinne kümmern wolltet, sondern um die Leute drumherum. Und da sind ja dann, wenn ich richtig überblicke, mit Beratungsbedarf tatsächlich die Trainer, die eine Rolle spielen. Und ich weiß nicht, ob ein Clubmanager dann auch nochmal einen persönlichen Manager braucht. Das wahrscheinlich eher nicht.
Sagen wir es so, dass viele dann doch den Austausch suchen, aber das ist dann jetzt keine monetäre Verbindung, die man da hat, sondern eher eine geschäftlich vertrauensvolle Verbindung, die dir aber natürlich hilft, ja. Wenn man gutes, ich sag mal, Netzwerk ist das eine, aber vertrauensvolle, signifikante Verbindungen sind das andere und viel wichtiger.
Ja, und wir hatten gerade im Vorgespräch kurz über das Thema Selbstständigkeit gesprochen. Jetzt warst du ja, wenn du sagst, du hast die Athleten für Nike in der Bundesliga betreut, das heißt dann wahrscheinlich, dass du mit Spieler XY zum Beispiel die Schuhdeals verhandelt hast. Richtig?
Richtig. Also das war, ja, also ich war für Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig, ja. Und nicht nur für die Bundesliga, für alle Sportarten und sowohl für Verbände wie Deutscher Leichtathletikverband oder aber auch für die Verträge von Roger Federer und Dirk Nowitzki. Also es war ein sehr breites Feld und dadurch habe ich natürlich unglaublich viel in diesen ganzen Jahren mitbekommen, was Vertragswesen angeht, was es heißt, welche Rechte tatsächlich wirklich wichtig sind, ja. Und wie man die ungefähr beziffert.
Und da hast du ja dann schon auch, wenn man, ja, wenn man sich so die Sponsoring-Deals anguckt, die zumindest in der Öffentlichkeit stehen, die sind jetzt sicherlich in den 15 Jahren auch nochmal ein bisschen größer geworden oder 13 Jahren. Aber auch damals hat man ja schon irgendwie mit Nationalspielern dann sicherlich über zumindest mal sechsstellige Summen gesprochen, die doch mal so on top bekommen haben dafür, dass sie die richtigen Schuhe getragen haben. So ein Leichtathletikverband macht's ja auch nicht umsonst. Das heißt, du warst schon relativ weit oben auch, hast schon ein relativ großes Rad gedreht. Mhm. Und trotzdem hast du gesagt, ja, Konzernkarriere will ich eher nicht, sondern ich will ja doch eher mein eigenes Ding machen. Und wenn du da heute zurückdenkst, du bist ja dann sozusagen nochmal einen Schritt zurückgegangen. Also du hast das große Rad nochmal getauscht gegen ein deutlich kleineres. Und heute sagt jeder, klar, irgendwie ist der Manager vom Klopp alles richtig gemacht. Aber hattest du damals auch so ein bisschen Befürchtungen, Mensch, könnte auch schief gehen, was mache ich hier eigentlich?
Ja klar, hat man ein bisschen, aber natürlich überwog die Lust auf das eigene, das Neue, auch zu sehen, ob man mit dieser Idee seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Es überwog die Freude, keinen Chef zu haben. Also ich hatte einen Top-Job bei Nike, es war ein Top-Arbeitgeber, ich habe da super reingepasst. Also die DNAs waren schon echt ganz, ganz deckungsgleich. Aber nichtsdestotrotz hat man dann freitagsabends Telefonkonferenzen mit seinem amerikanischen Boss um 23 Uhr, weil er das halt vorm Wochenende nochmal irgendwie abgeklärt haben möchte. Und ich wollte auch keine großen Vertragswerke mehr, weil das war schon immer sehr, sehr intensiv. Muss man sich ja mal vorstellen, es waren immer Verträge Deutsch, Englisch und der Amerikaner regelt ja den Fall vom Fall vom Fall. Und so kam es auch dazu, dass ich gedacht habe, so, ich bin Hanseat und würde gerne mein Business auf Handschlag-Ebene erstmal beginnen. Was nicht heißt, dass wir nicht Verträge haben mit den Firmen oder mit den Vereinen, aber ich mit meinen Klienten, den Trainern, mit denen ich zusammenarbeite, hab nur einen Handschlagvertrag.
Okay. Das ist ja schon mal auch ein Thema, wo man sagt, lässt sich schwer sozusagen monetär abbilden, ist auch kein Thema, wo man sagen würde, das hilft, irgendwie ein Netz sozusagen risikoseitig gespannt zu haben, sondern das ist dann schon auch das Thema, ich fühle mich wohl und ich fühle mich in der Situation wohler als in einer anderen Situation, was dich da umgetrieben hat dann.
Genau, also es war Abenteuer, ne? Kriege ich das hin? Ich dachte immer, da draußen gibt so viel Berater auch, die im Fußball Geld verdienen und ich fand jetzt, jeder hat seine Berechtigung, aber ich hatte jetzt nicht die Ehrfurcht, das kann ich nicht.
Ja.
War aber auch nicht so arrogant, dass ich gesagt habe, ich kann es besser, aber ich dachte, okay, die kochen alle mit Wasser und das schaffe ich auch. Und das war so ein, und ich möchte mein eigener Herr sein. Das ist, wenn man das einmal auch so in sich hat, dann ist das schwierig, den Weg nicht weiterzugehen.
Ja, okay, das kann ich nachvollziehen, auch aus persönlicher Erfahrung. Keinen Chef zu haben, ist das ganz große Klasse. In den allermeisten Fällen. Manchmal macht es auch Spaß, Verantwortung weiterzugeben. aber gut, man kann nicht alles haben, wie man so schön sagt. Aber vielleicht kurz, bevor wir in das Trainerberatungsgeschäft sozusagen tiefer einsteigen. Ihr habt in der Agentur aber auch noch so ein paar Randthemen, die ihr betreut, wo ihr, ich glaube, ihr macht auch Vermittlung von Speakern für Events. Magst du da kurz zwei, drei Sätze zu sagen?
Ja, klar. Also wir haben am Anfang war ich ja allein, dann kam der Markus Deckelmann, ein junger Praktikant damals dazu, mittlerweile auch schon über 30 und zwei Kinder. Wir haben uns erstmal auf das Thema Trainer fokussiert. Dann haben wir gemerkt, dass viele Trainer auch gute Speaker sind, dass aber auch wir durch unser Netzwerk so viele Leute haben, die spannende Geschichten zu erzählen haben und die Analogie Sport, Wirtschaft wird ja immer gerne mal hervorgeholt und dann hat Markus sich damals auch um das Thema Speaker gekümmert, um junge Trainer, damals noch Florian Kohfeldt, Julian Nagelsmann, Sandro Schwarz, die waren alle noch Jugendtrainer und die hat er gescoutet. Dann ging natürlich auch mit dem Erfolg von Jürgen die Vermarktung los. Ja, und Mats Hummels kam dann irgendwann dazu, als den haben wir nicht sportlich beraten, aber eben weil er wurde von seinem Vater oder wird von seinem Vater sportlich beraten und wir haben ihn damals dann seine Vermarktung begonnen und es wurde immer mehr und deswegen brauchte man dann irgendwann auch mehr Leute und mit Jürgens Schritt zu Liverpool ist das natürlich gerade was die Vermarktung angeht für seiner Person oder auch die Presseanfragen und alles, es ist explodiert. Das, eigentlich arbeiten zwei Leute marketingseitig 100% auf Jürgen Klopp.
Ja, ja.
Und wir haben aber auch, wenn ich das noch sagen darf, andere Sportarten dazugenommen. Wir hatten Zum einen damals schon die Verena Seiler, die ist Europameisterin, über 60 Meter geworden, ja, im Sprint. Damit hat man jetzt nicht so viel Geld verdient. Also wie jetzt auch, wir betreuen Niklas Kaul, den Zehnkampf-Weltmeister, ja, Gina Lückenkämper, die schnellste deutsche Frau. Das sind aber Dinge, die wir gerne machen, weil wir gerne noch immer eine andere Sportart dabei haben, um zu sehen, wie schwer die es trotz dieser Weltklasse-Leistungen haben zu überleben.
Ja.
Und das,
ja,
das erdet auch immer in diesem Fußballbusiness ganz gut. Und man kann so viel von denen dann auch lernen, ne? Von dem Ehrgeiz, von, ja, der Selbstständigkeit, die die an den Tag legen, um jeden Tag alleine zu trainieren und gerade auch im Lockdown. Von daher ist das Feld relativ breit. Wir haben ein paar Sportmoderatoren, die wir betreuen, wie Sven Voss und Lea Wagner.
Die vermittelt ihr dann auch auf Events oder?
Genau, auf Events oder wenn es um Gesprächsrunden gibt von Firmen. Genau, diese, ja, Dinge machen wir auch.
Ja, spannend. Dann das Hauptgeschäft ist dann die Trainerberatung und drumherum. Das macht ihr dann auch, klar, im Business-Aspekt ist da dabei, aber wenn ich es richtig sehe, dann jetzt auch, um euren eigenen Horizont auch möglichst weit zu halten und auch sozusagen nicht in dieser einen Branche im Fußballbereich so ein bisschen zu ertrinken quasi.
Genau. Also wir sehen uns als Boutique.
Ja.
Ne? Und in der Boutique bekommt man ja auch sehr, sehr persönliche Beratung und trotzdem verschiedenste Produkte.
Ja.
Unsere Produkte, der Fußball ist das Herz und die DNA und der Sport und wir versuchen außer, ja, eigentlich fast alles kann man sich bei uns kaufen,
ja,
in der Boutique und kriegt eine tolle persönliche Beratung. Das ist so ein bisschen der Hintergrund und der Antrieb.
Ja, ja. Wenn du sagst, der Fußball ist das Herz, du hast ja selbst auch mal Fußball gespielt.
Ja, aber das ist zu vernachlässigen.
Vielleicht da zum Hintergrund, was ungefähr so 10 Jahre her, da hat ein Freund zu mir gesagt, Mensch Michael, mach doch mal diese DFB-Beraterlizenz, ja, kannst du Spielerberater werden, das, was die alle können, die da rumlaufen, das kannst du doch auch. Und ich muss gestehen, dass ich bis zum gewissen Punkt eine ähnliche Denke hatte, ja, wahrscheinlich kann ich es nicht besser als alle anderen, aber vielleicht ein bisschen besser als ein paar, und habe mir dann aber gedacht, Mensch, jetzt so Spielerberater, da habe ich dann so, weiß ich nicht, 19-jährige Jungs, wo ich irgendwie hinterher sein muss, dass deren Auto umgemeldet wird und die eine Wohnung kriegen und alles Mögliche. So ein bisschen so ein Babysitter-Job. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Ich habe gedacht, nee, komm, das lasse ich mal. Das finde ich sehr spannend. Ihr betreut ja mit den Trainern sehr erwachsene Männer. Hm. Aber ja auch dann Leute, die zumindest in den allermeisten Fällen einen sehr hohen Fußballsachverstand haben. Mit denen muss man sich ja auch austauschen können. Deshalb die Frage, du spielst Fußball oder hast Fußball mal gespielt auf einem eher unterklassigen Niveau. Aber wie machst du es oder wie macht ihr es, mit den Trainern über die sportlichen Themen reden zu können?
Fast gar nicht.
Okay.
Also um ehrlich zu sein, klar. Also ich lasse mir Dinge erklären gerne oder frag mal blöd nach oder wenn mich jemand fragt, wie hast du das Spiel wahrgenommen, dann kann ich das aus meiner eingeschränkten Sichtweise erklären. Aber die Trainer, die kümmern sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche um Systeme, um Spieler, die haben einen ganz anderen Blick und ich würde mich nie auf Augenhöhe da wohlfühlen, weil ich sie nicht habe. Wir reden eher über die Dinge, die ihn sonst so bewegen. Also wie macht er das gerade mit seiner verletzten Serie? Wie ist das Verhältnis im Club? Was ist die Außenwahrnehmung? Ist die Mannschaft? Also dadurch, dass ich ja auch große Teams geleitet habe, ist es dann eher mal findest die Mannschaftszusammenstellung gut und man kann sagen, du, ich finde, ihr habt zu viele Häuptlinge oder zu wenig Indianer oder
ja,
ich finde zu viel kleine, große, zu viele Nationalitäten, zu wenig. Also eher so soziokulturelle Dinge, die dann dazukommen, aber über das reine Spiel mit der Taktik und dem, wen hast du da aufgestellt, das kann man sich auch nicht anmaßen, weil da müsste man jeden Tag dort am Trainingsgelände stehen und dann hätte man, ja, dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr Ahnung, aber da reden wir eigentlich selten darüber.
Ja, das heißt, wenn dann meinetwegen der Florian Kohfeldt, so wie er im letzten Jahr, sagen wir mal, nicht gerade vom Glück verfolgt war, bis dann zum Ende der Saison, dann lief es ja wieder, Gott sei Dank. Der würde sich dann nicht mit euch austauschen und würde sagen, Mensch, irgendwie, ich habe hier jetzt da die, weiß ich nicht, 17 fitte Spieler und bin mir nicht sicher, ob ich Innenverteidiger A oder B aufstellen soll. Nee. Das ist kein Thema für mich.
Nee. Also, das kommt vielleicht in 10 Jahren 10-mal vor, dass okay. man mal so ein Thema hat.
Ja. Ja. Und jetzt frage ich mich dann auch, wenn du vielleicht gerade zu Beginn der Karriere warst, dann ja so, klar, du hattest mit Oliver Bierhoff einen durchaus bekannten und im Fußballbereich sehr gut verdrahteten Geschäftspartner und du hattest mit Jürgen Klopp auch ja auch damals schon einen, der ein Stück weit auch eine Marke war. Aber vielleicht war es damals noch so, dass du gesagt hast, Mensch, irgendwie mit Trainer A, B oder C würde ich ganz gern zusammenarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das heute vielleicht so ein bisschen auch gedreht hat und hier und da auch der ein oder andere Trainer kommt und sagt, er möchte mit dir arbeiten. Neben allen persönlichen, wie macht ihr die Einschätzung? Ihr sagt, das ist auch ein guter Trainer, der hat auch Potenzial, weiß ich nicht, dritte Liga, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, Champions League zu coachen. Mit dem wollen wir auch rein aus fachlichen Gründen zusammenarbeiten.
Also das erstmal das Netzwerk hatte ich zum Glück schon, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ja. ich ja eben so viel auf Führungsebene in der Bundesliga unterwegs war, dann hat sich das jetzt natürlich nochmal, ob das damals durch Oliver oder auch Jürgen war, verändert. Wir haben am Anfang, leider hat er irgendwann gesagt, er geht mal raus aus dem Fußball und hat sich da ganz wohl gefühlt, mit Holger Stanislawski zusammengearbeitet ja. ne, und St. Pauli und das war eine unglaublich schöne Zeit. Und wir haben am Anfang, habe ich immer so für mich, weil ich ja noch so aus dieser Corporate-Kultur kam, gesagt, okay, ich suche jetzt erstmal nur Leute, mit denen ich auch gerne ein Bier trinke. Das okay. war so ein, das ja. war so ein Indikator und da kam dann so der ein oder andere dazu. Natürlich haben wir jetzt auch so viele Trainer bei uns, die so kompetent sind, dass man die natürlich auch fragen kann, was hältst du denn von dem?
Ja, ja.
Und natürlich haben wir so viele, gute Kontakte, dass man auch Sportdirektoren oder Geschäftsführer von Fußballvereinen mal fragen kann und sagen kann, du, gib mir mal deine Einschätzung.
Ja, ja.
Und dann kommt man schon relativ schnell so auf seine Ziele, ja. also Targets da. Und ja, also man muss ja sagen, der deutsche Trainer ist sowieso gut. Also die sind alle top ausgebildet.
Ja.
Und dann
ja.
geht's nachher um Persönlichkeit und um Chemie. Also ob die dann auch schon sehr vertrauensvolles Arbeiten mit den Trainern,
ja.
weil wir echt viel wissen und die wissen viel von uns und da muss man sich schon sehr mögen, damit das klappt. Wir ja. sind ja nicht nur ein reiner Verkäufer eines Produkts, das wir abgeben und sagen, ja, hier ist es, tschüss, sondern die Arbeit wird ja, wenn der Trainer in einem Verein ist, wird die ja nicht weniger, sondern dann hat man ja erst, und gerade wenn dann auch Misserfolg eintritt, ja. dann hat man ja erst viel zu reden.
Ja. Wie viele Trainer habt ihr denn aktuell? Also unter Handschlagvertrag.
Unter Handschlagvertrag. Das sind so 15 bis 20,
ja.
die aber total in unterschiedlichen Ligen trainieren, auch noch in Leistungszentren. Ob das fängt an, ich sag jetzt mal mit einem Martin Heck, der in der U17 vom 1. FC Köln.
Ja.
Das geht über immer noch Thorsten Frings, der den SV Meppen
ja.
trainiert und gerade keine leichte Zeit hat. Über Sandro Schwarz oder Heimir Hallgrímsson, das war der Ex-Trainer der isländischen Nationalmannschaft, der
ja,
ist jetzt in der katarischen Liga Trainer, bis eben über Florian Kohfeldt zu Jürgen Klopp. Also es sind ganz unterschiedliche Levels von Trainern,
ja,
mit denen
ja.
wir arbeiten, aber alle echt tolle Typen.
Ja. Und wie viele Leute seid ihr in der Agentur?
Sechs.
Sechs. Das heißt, das ist ja schon auch dann so, dass jeder von euch keine ganz hohe Anzahl von Trainern zu betreuen hat, sondern eher so eine Handvoll mhm. so im Schnitt. Und wie ist das von Seiten der Trainer? Möchten die dann trotz allem, trotz deiner kompetenten Mitarbeiter auch immer, sie sagen jetzt, aber wenn ich was ganz Wichtiges habe, soll sich auch der Markt drum kümmern oder?
Also das ist unterschiedlich, ne? Weil ein paar Trainer hier sind ja auch mit den anderen gewachsen.
Ja.
Jetzt haben wir und der Slaven Stanic heißt der und der Mike Jekle, die sind fast so alt wie ich, die kommen beide aus langer Zeit, Puma, Adidas, die haben ihre eigenen Klienten, oder aber der Mike ist in der Vermarktung ein größerer Profi, als ich es bin. Ich bin eher so ein Bauchladen, der alles kann, so.
Ja.
Aber nichts so richtig, richtig, richtig tief, ne? Also, und der Slaven hat selber auch mal zweite Liga gespielt, der kennt sich mit dem Fußball viel besser aus.
Ja.
Ich sag mal, das, was ich am besten kann, ist Verträge und das Geschäft. Also ich kenne das Geschäft gut.
Ja.
Von daher können wir auch, ja, es ist oft so, wenn es dann schlussendlich um den Vertrag geht, gucke ich meistens rüber.
Ja.
Oder verhandle direkt.
Ja. Ja. Wenn du sagst, wir sind Trainerberater, was beinhaltet das alles? An Aktivitäten, die ihr macht für die Trainer. Ich habe jetzt schon rausgehört, dass wenn es nicht so gut läuft, steht ihr als Gesprächspartner zur Verfügung, eher so auf der persönlichen und nicht unbedingt sportlichen Ebene. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, der Michael Ballack ruft an und sagt so, hier, der Thorsten, mein Kumpel, hat gesagt, bei Marcusie fühle ich mich wohl. Was könnt ihr denn alles so für mich machen? Was würdest du dem sagen?
Das ist tatsächlich ja von Fall zu Fall unterschiedlich. Also und man muss auch ehrlich sagen, geht ja auch ein bisschen um schon den Track Record, den ein Trainer hat. Also beim Jürgen Klopp machen wir alles.
Ja.
Wir lesen Interviews gegen, also nicht Spieltagsinterviews, das macht alles der Klub, aber wenn der Jürgen im Manager-Magazin oder in der Zeit oder ein größeres Interview hat, dann redigieren wir das. Wir machen die komplette Vermarktung. Wir kümmern uns natürlich um den Kontakt zum Club und auch um die Arbeitsplatzvermittlung, um den richtigen Steuerberater, den richtigen Anwalt. Also das ist ein rundum Sorglos-Paket. Und ich sag mal, bei einem U17-Trainer, da ist es ja jetzt erstmal so, dass der versucht weiterzukommen. Sprich, man versucht seinen jetzigen Vertrag in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten oder ihm einen neuen Club oder in dem gleichen Club eine bessere Mannschaft zu besorgen. Vermarktung spielt da ja noch gar keine Rolle.
Ja.
Ne? Und demnach auch der ganze Kram drumherum, der so passiert, nicht.
Ja.
Wir sind für alles aufgestellt, aber das entwickelt sich bei jedem anders. Also der eine, David Wagner, der ist so autark, der möchte eigentlich seinen Vertrag und dann ab und zu mal telefonieren und ein Feedback, auch so zu seiner Außendarstellung und sowas, aber den Rest macht er selber.
Ja.
Und andere, also in Liverpool war es jetzt so groß, dass wir da ja nun auch für Jürgen die Ernährungsberaterin gesucht haben, den Athletiktrainer, den Co-Trainer und das, also von sehr vielfältig.
Ja, das heißt, vielleicht kurz das Thema oder Stichwort Vermarktung ist schon ein paar Mal gefallen für die Hörer, die da nicht ganz so dicht dran sind. Wenn wir über Vermarktung sprechen, dann sprechen wir im Prinzip so ein Stück weit über Werbepartnerschaften, die Trainer dann haben, weil sie auch eine gewisse Prominenz und eine gewisse Mediensichtbarkeit haben. Und diese Deals verhandelt ihr dann für die Trainer und im Zweifel macht ihr euch auf die Suche, also ihr sprecht wahrscheinlich dann auch potenzielle Werbepartner an oder werdet angesprochen, je nach Attraktivität des Trainers, um den es gerade geht.
Genau so.
Okay. Und bei dem angesprochenen U17-Trainer, da geht es dann eher darum, wir bauen jetzt mal eine Karriere zusammen. Ist das richtig?
Ja. Aber das ist jetzt auch, wir könnten jetzt große Geschichten erzählen, wie wir irgendwann den Masterplan Jürgen Klopp entwickelt haben.
Ja.
Das ist nicht ganz so. Also wir sind in erster Linie dafür da, dass derjenige Schritt für Schritt sich entwickelt und helfen ihm auch dabei. Machst mal ein Medientraining, eine Hospitation bei einem höheren Club, diese Dinge. Und es ist natürlich viel Netzwerk und Lobbyismus im klassischen Sinne dabei, dass man, wenn jetzt dass Leistung, keine Ahnung, ein Drittligist kommt und sagt, oh, wir wollen mal so einen jungen, unverbrauchten Trainer, der irgendwo im Leistungszentrum war, denn ja, wir dann ja. schieben wir dann natürlich die, von denen wir glauben, die können das da rein.
Ja.
Das ist so, aber es ist nicht so, dass wir jetzt auf dem Reißbrett sagen, du machst jetzt 2 Jahre dies, dann machst du 2 Jahre das und dann kommt der nächste Club und die höhere Liga. Das ist zu ergebnisabhängig, dieser Job. Der kann auch so schnell vorbei sein.
Ja. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Tatsächlich, wenn man von außen die Bundesliga oder auch die europäischen Ligen beobachtet, manchmal fragt man sich ja schon, warum ein bestimmter Trainer jetzt einen bestimmten Job überhaupt annimmt oder warum bestimmte Trainer auch mal 2-3 Jahre komplett raus sind und dann 3 Ligen tiefer wieder irgendwo auftauchen. Würdest du sagen, wenn ihr Empfehlungen aussprecht, guckt ihr schon auch darauf, welchem Verein vertrauen wir eigentlich unseren Trainer auch an?
Sowohl als auch. Also natürlich muss man sich immer die Frage stellen, passe ich da rein? Weil ich sage immer, es gibt so einen Kulturfit.
Ja.
Ne? Dass nicht jeder Trainer zu jedem Club passt. Ne? Und das beinhaltet auch einen Jürgen Klopp. Also vielleicht passt der nicht zu Real Madrid. Wer weiß es. Ne? Oder
ja.
Also man muss schon immer gucken, aber man darf auch nicht so vermessen und blauäugig sein, wenn es darum geht, dass der Trainer keinen Job gerade hat und unbedingt einen braucht, dann kann man das vielleicht mal anmerken, aber am Ende finde ich, wenn ein Trainer keinen Job hat, ist es immer das Beste, möglichst schnell wieder einen Job anzunehmen, um zu zeigen, dass man Spiele gewinnen kann.
Ja.
Das ist immer das A und O, weil wenn man auf transfermarkt.de geht, ja, guck, das machen die Vereine und gucken dann, oh, was hat der für einen Punkteschnitt?
Ja.
Und
das machen die tatsächlich,
ja. Ja, ja.
Okay. Da hätte ich tiefergehende Recherche erwartet von Seiten
der Vereine. Ich sage nicht, dass es nicht noch tiefer geht, aber das ist ein Merkmal.
Ja, ja. Okay. Das heißt, wenn man jetzt, es gibt ja so ein paar Vereine in Deutschland, die keinen ganz kleinen Trainerverschleiß haben, der HSV zum Beispiel. Da hat man ja dann durchaus mehrere Male hintereinander dann auch immer wieder bei der ersten Pressekonferenz vom Trainer, der dann neu kam, gehört, als das Angebot vom HSV kam, meine Frau war dagegen, aber ich das musste ich machen, das konnte ich nicht absagen. Und als Zuschauer hat man dann irgendwann schon gedacht, naja, aber Junge, dir ist klar, dass du in 9 Monaten bist du hier wieder weg und nicht mit großer Freude in den 9 Monaten, die du dann hier gearbeitet hast. Ist das ein Thema manchmal in den Gesprächen? Also einerseits mit dem Trainer dann und auf der anderen Seite aber auch mit dem Verein, der sich dann ja ein Stück weit auch um den Trainer bemüht?
Ja, also wenn man einem Trainer dahingehend berät, dass er zu einem Verein geht, der jetzt eine hohe Fluktuation an Trainern hat, dann bespricht man das sowohl mit dem Trainer als auch mit dem Verein. Und zum Glück gibt es dann ja auch Verträge, die Dinge regeln. Aber klar, nehmen wir jetzt mal das Beispiel HSV. Das war ja in den letzten Jahren schon heavy für den ganzen Club, aber eben auch für die Trainer. Und es geht immer darum, welche Erwartungen hat der Verein an den Trainer und welche Ziele gibt man gemeinsam aus. Und wenn man realistische Ziele ausgibt, dann ist es ja wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Trainer länger da bleibt, als wenn man jedes Mal sagt, also jetzt Aufstieg und danach UEFA Cup oder hieß es ja früher, Euroleague. Ja. Dann muss man vielleicht auch mal gegensteuern und als Trainer sagen, hier, da bin ich nicht d'accord mit den Zielen.
Ja, wobei ich sagen würde, beim HSV, da würde man nicht über Euroleague sprechen, da würde man natürlich nur über Champions League dann sprechen. Aber ja, das heißt, man holt alle Beteiligten ins Boot und ihr sorgt dann auch einfach so ein bisschen für Offenheit an der Stelle oder dass einfach die Fakten klar auf dem Tisch liegen und vielleicht macht ihr es auch dem Trainer nochmal bewusst, dass man sagt, Junge, guck da drauf, da sind halt irgendwie in den letzten 5 Jahren 6 Trainer gewesen, aber wenn du sagst, sportlich passt, dann machen wir für dich einen guten Vertrag.
Also generell ist ja das eine, sind ja die Fakten im Vertrag.
Ja.
Das andere ist dann ja das vertrauensvolle Gespräch, was mit den Vereinsverantwortlichen nebenbei oder nicht nebenbei, aber auch läuft. Und ich glaube, es ist immer wichtig, nochmal klarzustellen, bin ich als Trainer hier überhaupt auch in eurem Profil der Richtige?
Ja.
Und können wir uns auf eine gemeinsame Zielsetzung einigen? Weil das, wenn man sich nicht von Anfang an nicht auf eine gemeinsame Zielsetzung einigt, die einen sagen Aufstieg, der andere sagt, nee, bloß nicht Abstieg,
ja,
dann wird's schon mal nix. Oder stimme ich knirschend dem Ziel Aufstieg zu oder dem Ziel Meisterschaft oder Champions League Sieg und habe aber das Gefühl, es wird schwer, also oder mehr als schwer, eigentlich fast unmöglich, dann ist immer schwierig. Und ich glaube, dass das so Hinweise sind, die man dann einfach ab und zu mal gibt, ne? Und sagt so, und wer darf hier überhaupt alles noch sportlich mitreden? Und das sind so unsere Aufgaben.
Ja, ja. Halte ich für ein super spannendes Themenfeld, was ihr da bearbeitet. Und jetzt, du wirkst auch diese Verantwortung, die ihr dann ja auch habt in diesem Kontext, dass euch die auch durchaus bewusst ist. Wenn man auf die Trainer kommt, sind da ja, oder wenn man da drauf schaut, sind da ja einige dabei, für die ist es dann so, wenn sie dann entlassen werden nach 9 Monaten, dann ist es sowohl finanziell als auch von der Reputation her nicht so schlimm. Aber es gibt ja sicherlich auch den einen oder anderen Trainer, der auch aufs Geld angewiesen ist und natürlich auch so ein bisschen Angst hat dann vielleicht auch um seine Reputation. Und da ist dann wichtig, dass ihr da verantwortungsvoll unterwegs seid in der Kommunikation auch mit denen. Du hast aber das Thema Vertrag auch angesprochen. Das ist ja schon auch dann so ein Hebel, wo man zumindest wirtschaftlich dem Trainer eine gewisse Sicherheit geben kann.
Genau. Also wie bei jedem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis regelt man das.
Ja.
Und gerade bei befristeten Arbeitsverträgen ist das natürlich umso wichtiger, dass man muss ja nicht dreimal abgemahnt werden, um rausgeschmissen zu werden, sondern da reicht es manchmal auch dreimal nicht zu gewinnen.
Ja.
Und dass man dann eine gute Regelung hat, dass das fair ist und der Trainer da nicht gleich ins Bodenlose fällt.
Ja.
Viel schlimmer, aber weil du es gerade angesprochen hast, ist das Thema Reputation. Man darf das nie unterschätzen, dass ein Trainer, wenn er rausgeschmissen wird, jetzt überzogen gesagt, öffentlich als Versager gebrandmarkt wird.
Ja.
Ne, es baut sich auf, der Hohe verliert. Auch jetzt, wenn man jetzt teilweise die Presse sieht, wie sie über Jogi Löw spricht gerade.
Ja.
Das ist schon nicht einfach. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, der hat so und so oft ist er im Halbfinale gewesen von großen Turnieren, Weltmeistertrainer. Ja, jetzt läuft's nicht. Und man kann das kritisch hinterfragen, aber ich finde so, das ist schon anders. Ein DAX-Vorstand, da gibt's dann mal irgendwo einen Splitter, keine Ahnung, der René Obermann verlässt die Telekom. Aber ein Trainer, der steht 3-4 Wochen in der Zeitung, seine Kinder müssen das lesen, dass er eigentlich nichts kann. Das ist schon, da braucht man schon starkes Selbstvertrauen und auch ein gutes Backup von Menschen, die einen dann stärken, damit man da nicht dran zugrunde geht. Also ich glaube, es müssen sich normale Arbeitgeber mal überlegen, da steht jemand, ich sag mal, bei Mercedes am Band, macht 4-5 Fehler in einem Jahr und alle Welt spricht darüber und er liest jeden Tag in der Zeitung, dass er die Schraube nicht richtig reingedreht hat, dass er den Motor nicht richtig rein und der kann ja gar nichts und das ist nicht einfach. Also da sage ich auch immer Augen auf, zu jedem Jungen, der Trainer werden will, ey, Augen auf bei der Berufswahl, das ist nicht so.
Könntest du sagen, wie lange die durchschnittliche Haltedauer sozusagen ist im europäischen Fußball von einem Trainer?
Wir haben tatsächlich mal mit der, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, mit der European Business School in Oestrich-Winkel hatten wir so einen Vergleich gemacht, durchschnittliche Verweildauer von DAX-CEOs im Vergleich zu Bundesliga-Trainern mit auch, und dann auch in Relation zu deren Gehältern.
Ja.
Und da war damals die durchschnittliche Verweildauer, ich glaube, das ist schon 8 Jahre her, eines Bundesliga-Trainers 11 Monate in der Bundesliga. Und wow. da hatten wir zu der Zeit aber Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund. Thomas Schaaf, glaube ich, war damals 13 Jahre bei Werder Bremen. Und bei den DAX-Unternehmen waren es weit über 2 Jahre.
Ja.
Und dann verlieren die ihren Job nicht öffentlich, aber die Bundesliga-Spieltrainer schon. Also ich glaube, das ist, ich würde sagen, man müsste es nochmal machen, eine Fallstudie, aber das ist nicht mehr geworden, nicht länger.
Ja, wenn man sich das anguckt.
Vielleicht noch dazu eben, Florian Kohfeldt ist nach Christian Streich, der jetzt, ich glaube, 10 Jahre, 12 Jahre beim SC Freiburg ist er mit 3 Jahren der dienstälteste Trainer in der Bundesliga.
Ja, das ist ja, Wahnsinn eigentlich. Aber wie unterstützt ihr denn in so einer harten, also man muss ja schon sagen, das geht ja auch häufig dann nicht von heute auf morgen, also auch in DAX-Unternehmen ist es dann häufig so, ja, die Zahlen sind schlecht und dann gibt es irgendwie auch eine Aufsichtsratssitzung und vielleicht hat es der Vorstand dann auch kommen sehen, aber es geht eher schneller als langsamer. Im Fußball hat man es ja häufig so, dass sich das über Wochen und Monate zieht, also ein Trainer gerät ins Schussfeld und dann lebt er 3 Monate lang in diesem Schussfeld, bis er dann am Ende des Tages doch abgesägt wird. Wie könnt ihr da unterstützen?
Ja, also wir sind jetzt, dazu sind die Trainer auch zu alt und zu sehr im Leben stehend, sind wir jetzt nicht die, die jeden Tag anrufen und sagen, du bist der Allergeilste und mach dir keine Sorgen,
ja.
Sondern eher auch Dinge mal hinterfragen, ob, wenn es nur Kleinigkeiten sind, ob er in dieser Phase trotzdem noch bei sich ist, ob er auch für sich mal abschaltet. Also so ein bisschen Gesundheitsunterstützung ist das eine. Das andere ist natürlich, Medien einzuordnen gemeinsam, dass man sagt, ja, das steht da drin, aber mach mal einen Perspektivwechsel, also dann siehst du wieder so schlimm, was da steht, ist es gar nicht. Und die ganze Situation ist vielleicht auch nicht so schlimm. Ich habe dann einen wunderbaren Satz von Jürgen Klopp, der ist mal 2014, 15 in der Saison, da waren sie in der Weihnachtspause letzter.
Ja.
Dortmund, das war so. Und da ist Jürgen zu einer Trainertagung gefahren. Und dann kam er da an und hat gleich 5, 6 Trainer im Foyer getroffen, die alle arbeitslos waren.
Ja.
Und dann hat er sich umgeguckt und gesagt, okay, wir sind Letzter. Aber die hätten jetzt unglaublich gern meine Probleme.
Ja.
Und das hilft eigentlich immer, das mal so einzuordnen. Hey, da draußen gibt's 400 Bundesliga-Trainer, also die Bundesliga trainieren dürfen. Du bist einer von den 18 oder 36, die diesen Job haben. Und dazu gehört halt auch, Probleme zu regeln und zu managen. Und ich finde, so die Perspektive mal zu ändern, wärst du jetzt nicht hier, würdest du gucken, Werder Bremen würde ich jetzt sofort übernehmen. Die rette ich.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Und das sind so Themen, die man einfach dort bespricht und auch einen sehr engen Kontakt dann eben zu den Entscheidern im Club hält.
Ja, auch das ist sehr spannend, weil tatsächlich auch da fragt man sich ja manchmal von außen, warum tun die sich das an? Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Thorsten Frings, der in Meppen ist jetzt nicht die Medienstadt und wahrscheinlich ist er öffentlich nicht so total unter Feuer, aber trotzdem wird er morgens beim Bäcker vielleicht irgendwie von den SV Meppen-Fans angesprochen, warum es nicht so gut läuft. Der hat jetzt irgendwie, alle kennen ihn als den Mittelfeldkämpfer irgendwie von der WM 2006. Der hat ausreichend Geld verdient, ganz sicher. Hat irgendwie seinen Fußballsachverstand unter Beweis gestellt. Warum tun die sich das eigentlich an? So würde man sich ja häufig auch fragen. Ist es genau der Grund, wo du sagst, naja, es gibt halt irgendwie zumindest in den ersten beiden Ligen sind 36 Jobs plus dann nochmal dritte Liga, dann sind es 56 Jobs. Mehr gibt's davon nicht. Das ist einfach geil, diesen Job haben zu können, oder?
Ich würde sagen, die Hauptmotivation ist bei allen tatsächlich die Liebe zu diesem Spiel.
Ja, okay.
Und den Glauben an eine Spielphilosophie und die Hoffnung, dass diese dann aufgeht mit einer Mannschaft. Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl scheinbar. Ich war ja noch kein Trainer, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber das ist so das, was ziemlich oft kommt. Und ist halt eine tolle Führungsposition im professionellen Sport.
Ja.
Aber klar, warum tue ich... Ja, und nichtsdestotrotz gibt es ja auch genügend, die eben nicht wie Thorsten Frings finanziell schon abgesichert sind.
Ja.
Deswegen ist das umso mehr bemerkenswerter ja bei ihm, dass er das macht. Aber das ist bei ihm einfach die Lust auf diesen Sport und zu zeigen, er möchte gerne zeigen, hey, ich bin auch ein guter Trainer. Ich war nicht nur ein Weltklasse-Spieler.
Ja, ja. Das ist spannend. Wenn wir auf die finanzielle Situation gucken, die hast du gerade angesprochen. Auch da ist es ja so, dass ihr natürlich über Verträge dafür sorgen könnt, dass ich sag mal so der Geldfluss nicht von heute auf morgen aufhört. Aber trotz allem haben ja diese Trainer Zeitverträge 1, 2, 3 Jahre. Kannst du unseren Hörern ein Gefühl geben, was es finanziell bedeutet, ich sag mal, in einer der ersten 3 Ligen in Deutschland beispielsweise Trainer zu sein? Mir ist bewusst, dass du keine Trainergehälter jetzt veröffentlichen wirst, aber in welcher Liga spielen die Jungs alle so?
Also wenn du in der ersten Liga, ich versuch's mal andersrum, wenn du in der ersten Liga 4, 5 Jahre trainiert hast und bist vernünftig mit deinem Geld umgegangen, dann kannst du davon deinen Lebensabend bestreiten, je nach Club.
Ja.
Manchmal muss es dann, also sagen wir mal zwischen 5 und 10 Jahren Erstligatrainer, dann bist du gut da. Insbesondere wenn du vorher jetzt keine großen Einnahmen hattest, weil du schon ein Top-Fußballspieler warst. In der zweiten Liga, da hört's schon auf. So lange Trainer kannst du nicht sein, als dass du davon deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Also wenn du da 10, 20 Jahre Trainer warst, dann musst du schon gut gewirtschaftet haben und in der dritten Liga dann eben noch länger. Also das richtige Geld verdienen, so dass du auch irgendwann, man muss ja immer wissen, ein Trainer hat ja eine gewisse Halbwertszeit. Und wenn du mit 40 Trainer wirst, Zweitligatrainer, und mit 50, weil du 3 Vereine hattest, deine Karriere vorbei ist.
Ja.
Und denn in 10 Jahren 3 Vereine ist schon viel, wenn man sich überlegt, dass die Halbwertszeit vielleicht nur 11 Monate ist. Viele fallen ja auch runter wieder. Dann und dann nicht durch bist, dann, aber auch deine Rente noch nicht so hoch ist, dann musst du schon dir andere Jobs noch suchen.
Ja, wenn ich jetzt versuchen würde, das zu quantifizieren, würde man sagen, einen Trainer in der zweiten Liga ist eher so im unteren 6-stelligen Bereich dann wahrscheinlich unterwegs. In der ersten Liga ist man eher so im 7-stelligen Bereich unterwegs und dann dritte Liga gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Trainer, der auch weniger als 100.000 Euro verdient.
Dann. Ja, das kann man
so. Hast du dann, wenn man sich die Themen anguckt, bei all dem Druck und da ja auch der Kurzfristigkeit, die dieser Job mit sich bringt, gab es auch schon Situationen, wo du gesagt hast zu einem Trainer, du bist prinzipiell irgendwie von deinen fachlich-persönlichen oder sportlichen Eigenschaften her, könntest du ein guter Trainer sein, aber es gibt so ein paar Themen, eine gewisse Sicherheitsbedürftigkeit, eine gewisse, weiß ich nicht, Themen Außendarstellung etc. Ich würde dir eigentlich nicht empfehlen, Profitrainer werden zu wollen.
Ja.
Das gab's.
Ja.
Das gab's schon. Da bist du dann auch offen direkt heraus. Ja. Und was empfiehlst du so Leuten dann? Geh in ein Leistungszentrum und...
Ja, oder mach dir Gedanken, ob du nicht lieber einen sicheren Co-Trainer-Job annehmen möchtest irgendwo bei einem anderen Cheftrainer.
Ja.
Weil du einfach fachlich super bist, bist ein loyaler Typ, aber bist auch sehr auf Sicherheit bedacht.
Ja.
Aber nicht derjenige, der jetzt unbedingt vor die Kamera will, muss. Derjenige, der Interviews geben möchte, der vorangeht und auch dann am Ende die Entscheidungen treffen muss. Also das ist ja so das größte Fund von Cheftrainern ist, Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Permanent.
Das heißt, wenn du als Co-Trainer unterwegs bist, bist du eher so in der zweiten Reihe unterwegs. und nicht ganz so dem Feuer ausgesetzt.
Genau. Ja. Also es wird ja nie gesagt, da fliegt jetzt der XY auch noch raus, sondern es ist ja immer nur der Cheftrainer, der, ja, auch wenn der Co-Trainer dann mitgeht oft.
Ja.
Aber du bist nicht dieser Öffentlichkeit ausgesetzt.
Ja. Das heißt, wenn man jetzt sich das mal anguckt, was würdest du sagen, bei wie viel Prozent der Trainertrennung sozusagen geht nur der Cheftrainer und wann wird das komplette Team ausgetauscht? Oder zumindest der eine Co-Trainer, der, es gibt ja so bestimmte, ja, ja, Co-Trainer, die immer mit ihrem Cheftrainer mit.
Also in der Bundesliga, Premier League, in den großen Ligen, da geht der Co-Trainer schon meistens mit, einer oder zwei. Vereine tendieren im Moment dazu, was ich sehr sinnvoll finde, dass man einen festen Co-Trainer immer da hat im Club.
Ja.
Dass man sagt, so, dieser Trainer, wie das bei Torwarttrainern auch ist,
ja,
der gehört hier in diesen Club. Und der jeweilige neue Cheftrainer sollte den mit in sein Trainerteam nehmen.
Ja.
Was auch Sinn macht, weil man dann immer einen Co-Trainer hat, der jedenfalls so alle Befindlichkeiten, der die Leistungszentren kennt, und dann eben auch die Schnittstellen besetzen kann. Aber ganz oft gehen die Co-Trainer, wenn das der erste Co-Trainer ist, weil das ja meistens auch die Vertrauensperson für den Cheftrainer ist, geht dann meistens mit.
Ja, wenn du hast vorhin gerade angesprochen, so wenn man 10 Jahre Trainer ist und hat vielleicht dann drei Vereine, vielleicht täuscht es auch so ein Stück weit, aber früher gab es so die, ich sag mal, das, was heute vielleicht Bruno oder Labbadia noch ist, der hat, glaube ich, jetzt irgendwie 5 Vereine auch in der ersten Liga schon trainiert und auch die zum Teil deutlich länger als ein Jahr. Ist sowas heute noch möglich, so eine Karriere so zu bauen?
Nee, ich glaube nicht, dass also man muss ja sagen, ich nehme mal Friedhelm Funkel auch,
ja,
oder früher Otto Rehhagel, selbst Peter Neururer, Christoph Daum, das waren alles Trainer, die viele Clubs hatten.
Ja.
Auch noch Mirko Slomka, Thomas Schaaf, der war jetzt lange in einem Club, war dann noch Hannover und Frankfurt oder umgekehrt. Also, aber dieses Karussell, du fällst schneller runter mittlerweile.
Ja.
Es ist nicht so, dass du Bundesliga-Trainer bist und wenn du zweimal gescheitert bist, kommt halt der dritte Verein.
Ja.
Meistens bist du nach dem zweiten Verein, wenn du zweimal richtig daneben lagst, dann was das auch. Da muss man sich wieder weit hinten anstellen.
Ja, und dann kommt man ja so als Trainer in so ein bisschen in so eine Sackgassen-Situation. Ja. Was mache ich dann, um meine Karriere dann zu retten?
Ja, erstmal tatsächlich gutes Feedback sich einholen. Also ja, auch mit den, also erstmal Pause. Ich sage mal, wenn ein Trainer rausgeschmissen ist, erstmal Decke über den Kopf, Familie, Urlaub, weil man kann in dem Moment nichts machen.
Ja.
Und bloß nicht die Spiele noch anschauen, die dann wie der Nachfolger dann vielleicht doch auf einmal wieder gewinnt oder, ja, so. Ja, sich Feedback holen, hospitieren, vielleicht auch mal über den Tellerrand rausschauen, in andere Sportarten gehen. Das hilft schon immer. Und sich dann für andere Märkte öffnen und, ja, überlegen, möchte ich vielleicht nach Griechenland, möchte ich vielleicht in die Schweiz, wo man nochmal neu anfangen kann sozusagen.
Ja,
Oder aber eben, man muss wieder von unten anfangen und eine Liga drunter gehen,
ja,
um dann wieder zu, ja, zeigen, dass man Spiele gewinnt.
Aber wenige Trainer schaffen das ja so in der Form. Also jetzt, ich sag mal, so ein Ewald Lienen zum Beispiel, der hat erste Liga gemacht, der zweite, mhm, Liga gemacht, der war in Griechenland, dann kam er wieder zurück aus Griechenland, hat dann hier St. Pauli übernommen, ist jetzt, glaube ich, Sportdirektor beim FC St. Pauli. Das ist gar nicht so ganz einfach möglich. Mhm. Ich entnehme deinen Worten auch von vorhin, dass das auch eher so eine andere Zeit war. Heute, mhm, muss man da anders drauf sein. Macht es denn Sinn, als Trainer zu sagen, ich baue mir noch ein zweites Standbein auf? Also
ja, fände ich immer. Also man schafft das natürlich nicht, wenn man Bundesliga-Trainer ist.
Ja.
Wann willst du das noch machen?
Ja.
Aber sich damit auseinanderzusetzen, deswegen nehme ich ja so gerne Holger Stanislawski als Beispiel, der Stani hat irgendwann frühzeitig gesagt, boah, ich weiß nicht, wie lange ich in diesem Karussell bleiben will, ich war so und so lange Spieler, ich war jetzt Trainer bei St. Pauli, bei Hoffenheim, beim 1. FC Köln und er hat in seiner Kölner Zeit da war schon angefangen, sich mit einem guten Kaufmann, der lange bei Edeka war, zusammenzusetzen und mit noch einem Ex-Fußballprofi. Und dann haben die beiden ja in Hamburg, Winterhude, die drei, einen mega Rewe aufgemacht. Ja. Der war innerhalb von einer Woche, von einem Jahr der erfolgreichste in Norddeutschland. Der Stani hat all seine Leadership-Qualitäten, die er sonst für so ein Team hatte, und motivationale Dinge hat er da eingebracht. Der hat den Trikots verpasst sozusagen. Die saßen da nicht im weißen Kittel, sondern hatten coole Fleecejacken für den Winter, tolle Polohemden für den Sommer. Also der hat da so viel vom Fußball reingebracht.
Ja.
Und hat dann irgendwann für sich gesagt, immer wenn wieder Anfragen kamen, oh Digga, weiß nicht. Habe ich gerade ein gutes Leben. Verdient zwar ein bisschen weniger als Trainer, aber hab so diesen ganzen Hype nicht.
Ja.
Und hat für sich dann irgendwann entschieden, ich glaube, er ist dann Mitglied der Hamburger Handelskammer geworden, er hält viele Vorträge,
ja,
und hat sein Auskommen als Geschäftsführer eines tollen Rewe-Supermarktes. Ich finde, das ist er ist ein toller, beneidenswerter, anerkennenswerter Weg.
Ja, da muss man auch sagen, das ist mit dem Supermarkt, das finde ich ein sehr bezeichnendes Beispiel, dass, weil wenn man darüber gelesen hat, dass er diesen Schritt gemacht hat, da war das dann schon auch so in der Öffentlichkeit, zumindest in Teilen latent despektierlich, so nach dem Motto, der Stanislavski, der nimmt jetzt das Leergut an im Rewe-Markt. Das wiederum spricht aber dann ja auch für eine starke Persönlichkeit, das einfach an sich vorbeiziehen zu lassen.
Ja, also wirklich, ich habe da die größte Wertschätzung für, weil er war so klug zu sagen, ich mache es mit einem Kaufmann, der das kann.
Ja.
Aber ich bin auch interessiert an den Mitarbeitern. Ich möchte die alle kennen. Ich möchte wie ein Trainer in der Kabine da stehen. Und die können zu mir kommen und ich werde die trainieren und auch mal sagen, hier, lacht mal oder zieht euch anders an. Ich fand das unglaublich, wie er am Anfang ist, er durch diesen Supermarkt gegangen, hat gesagt, warum stehen denn die Eier in einem Stahlregal? Eier legt man in einen Korb mit Stroh.
Ja.
Oder ich fahre auch die Höfe ab, wo wir das Fleisch herbekommen, weil er ist ein großer Tierfreund, er engagiert sich da auch sehr und möchte wissen, wo das Steak herkommt und wie die Tiere gehalten werden. Also er hat das sehr, sehr umfassend für sich entdeckt und ja, Despektierlichkeit spielt da einfach überhaupt keine Rolle, ne? Also es ist ja eher so, wow, wie mutig zu sagen, ich gehe jetzt nicht zum, ich sag mal, ersten FC Nürnberg und verdiene mehr Geld, sondern ich mache sowas.
Ja. Und wenn du wenn du als Trainer so eine Situation nicht hast, also dass halt nicht irgendwie ich mache einen kompletten Cut und mache irgendwie was anderes, dann gibt's ja wahrscheinlich häufig so die Frage, was mache ich eigentlich mit all meinem Geld, was ich verdiene, also zumindest die
so viele kennen wir noch nicht.
Also unterstützt ihr auch
Nein.
da? Gar nicht. Das ist.
Ich habe da eine klare Einstellung zu. Ich sage immer, ich bin gerne mit meinem Team dafür da, dass wir euch Geld besorgen, sprich Jobs oder Vermarktungsverträge.
Ja.
Was ihr dann mit eurem Geld macht, es liegt in eurer Hand, weil ich möchte nicht kluge Tipps geben, von denen ich keine Ahnung habe. Ich würde eher mal sagen, ich kenne den Menschen, der hat gute Erfahrungen mit der Bank gemacht.
Ja.
Hör dir das mal an.
Ja.
Das kann ich tun. Aber ich würde nie sagen, hey, da das Aktienpaket, der Fonds, der da aufgelegt wird, das sollte jeder für sich entscheiden.
Ja, das heißt, du kommst nicht und sagst, Mensch, Jürgen, ich habe gesehen, in, weiß ich nicht, Kassel werden nochmal 3 Wohnblocks gebaut, lass da mal 47 Wohnungen kaufen. Okay, das ist ja durchaus dann auch im Prinzip ein Thema, wo ihr von euch aus oder du von dir aus sagst, damit könnte man wahrscheinlich sogar Geld verdienen, aber das lasse ich einfach liegen, das fasse ich nicht an, weil es nicht mein Thema ist.
Ja. Mein Vater hatte immer einen schlauen Spruch, der hat immer gesagt, denk immer dran, mit Ja machst du Umsatz, mit Nein Gewinn. Und man muss ab und zu Nein sagen, um mehr davon zu haben, versuchen, alles mitzunehmen.
Ja, okay. Jetzt wird wahrscheinlich vielen Leuten, die den Podcast hören, durch den Kopf gehen, aber wie genau verdient er denn jetzt sein Geld? Hast du Lust, was zu sagen zum Geschäftsmodell von Projekt B? Also wie funktioniert, wie macht ihr euren Umsatz dann letztendlich?
Wir kriegen tatsächlich ein bestimmtes, also wir kriegen prozentualen Anteil am Gehalt.
Ja.
Und für die Vermittlung und Betreuung und das gleiche, aber einen höheren Anteil an der Vermarktung. Auch prozentueller Anteil.
Ja.
Aber unser Geschäftsmodell war von Anfang an nur nach Leistung aufgestellt. Sprich, wenn ich Akquise betreibe oder mein Team, und gehen die ganzen Kosten auf uns. Also wir würden nie Kosten an unsere Klienten weiterleiten, wenn wir keinen erfolgreichen Abschluss machen.
Ja.
Also wenn ich sage, boah, ich möchte zu Procter & Gamble nach New York fliegen, um da irgendeinen Deal zu machen und fliege da 6-mal hin und der war nichts, dann habe ich halt leider Kosten gehabt für nichts. Und deswegen sagen wir aber, wenn es dann klappt, dann kriegen wir halt einen gewissen Prozentsatz. Und das eben auch bei der Arbeitsplatzvermittlung.
Ja, und also bei den Spielerberatern ist es ja häufig so, dass die dann von den Vereinen vergütet werden. Das ist bei euch nicht der Fall.
Ihr werdet
doch auch.
Auch.
Okay, und vielleicht kurz eine Geschichte, die ja häufig zu lesen ist und die wahrscheinlich auch eine wichtige Situation für euch war, als du den ersten Vertrag für Jürgen Klopp in Liverpool verhandelt hast. Jetzt auch da wahrscheinlich wirst du da keine Details rauslassen wollen, aber magst du kurz schildern, wie das gelaufen ist? Hat sich der LFC bei euch gemeldet oder bei dir angerufen und gesagt, da dieser große, lautlachende Typ mit Brille, den hätten wir ganz gern als Trainer. Ich habe gehört, ich muss mich an dich wenden oder wie ist das?
Also ja, das man muss sagen, in dem Moment, wo Jürgen damals bei Borussia Dortmund aufgehört hat, ging es los, dass sich unglaublich viele Vereine, Verbände bei uns gemeldet haben und Jürgen aber immer gesagt hat, ich möchte erstmal Pause machen.
Ja.
Es sei denn, es kommt ein Verein, bei dem ich sofort was spüre. Dann riefen mich irgendwann Agenten an aus England und Presseleute, die gesagt haben, ja, sie wären diejenigen, sie hätten gehört, dass Jürgen bei Liverpool im Gespräch ist und sie könnten mir versprechen, dass Liverpool sich meldet. Und dann habe ich immer gesagt, ja, also alles schön und gut, aber wenn die sich melden, meine Nummer kriegt man raus. Ist kein Problem. Ja, aber es geht ohne uns nicht. Und naja, egal. Irgendwann rief dann jemand an, der hieß Ian Eyre und sagte, hi, hier ist Ian Eyre from Liverpool Football Club. Can we talk about Jürgen Klopp? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, lieber Ian, leg mal kurz auf und ruf mich nochmal auf FaceTime an.
Ja.
Und dann habe ich Ian Eyre gegoogelt, Liverpool. Und dann war das Bild gleich mit dem, der da angerufen hat. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt können wir reden. Und dann hatte ich Jürgen angerufen, der gerade im Urlaub war und noch so viel Urlaub vor sich hatte und sagte, du, jetzt haben sich gemeldet vom LFC und wollen dich treffen. Und da war schon gleich so ein Funke, ne?
Ja.
Also Liverpool, huh.
Ja.
Und dann haben wir einen Termin ausgemacht in New York und im Anwaltsbüro von der FSG Group, das ist die Fenway Sports Group, die auch die Boston Red Sox im Besitz haben und Liverpool, dann sind wir rübergeflogen nach New York und das war gerade Oktoberfestzeit und wir sind aus München geflogen und hat natürlich keiner geglaubt. Wir haben dann, ich weiß gar nicht, da hat man uns noch gefragt, da war irgendein Journalist am Flughafen, wo fliegt ihr denn hin? Und wir, ja, nach New York, Basketball schauen. Da war aber gar keine NBA-Saison mehr. Das haben wir erst hinterher gemerkt, aber egal, auch ich erzähle die Geschichte aber so gerne, weil die so lustig war. Die Stewardessen haben die ganze Zeit Fotos gemacht. Dann sind wir in New York angekommen. Es war gerade Weltwirtschaftsgipfel. Wir standen 2,5 Stunden in der Passkontrolle. Da hat der Jürgen schon gesagt, du, irgendwie finde ich Liverpool doch nicht mehr so super. Warum fliegen wir denn eigentlich nach New York? Und dann sind wir da ewig im Stau gestanden. Dann steigt er aus in so einer Seitenstraße, weil er sich die Füße vertreten will, bis zur Ampel. Nach 2 Metern sehe ich ihn Autogramm schreiben, war da ein deutscher Student. Dann kommen wir ins Hotel. Zimmer unter meinem Namen.
Ja.
Und dann steht an der Rezeption eine Frau im breitesten Mänzerisch. Ich glaub's nicht, der Klobbo. Die war die ganze Zeit, als Jürgen noch Trainer in Mainz war, weil die da Hotel in Mainz, wenn die da immer im Trainingslager waren. Und naja, war also auf jeden Fall geheim war das Ganze nicht. Wir haben dann nie gesagt, was wir hier machen. Ja, und dann haben wir erstmal mit den Eigentümern von Liverpool und dem Sportdirektor, also es waren 4 Leute, viel geredet. Erstmal Jürgen über Sportliche, wie er Mannschaftsführung sieht, wie er seine Rolle im Club sieht, Das war ganz schön lang. In so einem auf 18 Grad gekühlten, typischen amerikanischen Anwaltsraum mit ein paar harten Keksen und schlechtem Kaffee.
Ja.
Und wir beide müde.
Und hab dann, zu lesen ist dann ja auch, dass irgendwann der Jürgen Klopp dann gesagt hat, er geht mal im Central Park irgendwie spazieren. Und dann hast du gesagt, so, jetzt wird mal übers Geld geredet.
Nee, die wollten übers Geld reden.
Die wollten übers Geld
reden. Und dann hat Jürgen gesagt, ja gut, hier steige ich dann ja mal aus.
Das hat die dann irritiert oder?
Nee, das kennen die ja auch von den Spielern und so.
Ja.
Aber ja, dann saß ich da mit diesen vier, ja. einem Millionär und drei Milliardären und.
Und wie war das, als ihr das, also das klingt jetzt so, Mensch, man fliegt nach New York und dann ist das auch irgendwie so mit so ein bisschen ruckeliger Anreise, aber dann gibt's dann ein langes Meeting. Und danach gibt man sich die Hand und hat einen Deal? Oder war es eher so, dass es noch Folgemeetings gab?
Das war schon mal zwei Tage.
Ja.
Wir haben am ersten Tag nur über den Sport gesprochen.
Ja.
Am zweiten Tag weitergesprochen und da sagten dann die Eigentümer schon, dass sie sich schon gedacht haben, dass er der richtige Trainer für Liverpool sein kann. Jetzt nach den Gesprächen aber hundertprozentig sicher sind, dass es nur ihn gibt, der Trainer sein sollte.
Okay.
Und dann fängt man an, über die Rahmenbedingungen zu verhandeln. Und er hatte ja so auch zwei Co-Trainer. Also dann mache ich das dann in dem ganzen Paket
ja.
auch mit. Und das geht dann nicht so schnell.
Ja.
So, dann gibt man sich die Hand und sagt, okay, wir haben die Rahmenbedingungen nach langen Verhandlungen jetzt geklärt und dann beginnt ja die eigentliche Arbeit. Dann kommen ja diese Vertragswerke.
Ja.
Und da arbeiten dann der Club mit ihrem Anwalt, ich oder unsere Agentur. Da nehmen wir uns natürlich einen sehr, sehr guten internationalen Anwalt mit dazu. Und dann geht es um Spitzfindigkeiten in Formulierungen.
Ja.
Wie ist denn das gemeint?
Ja.
Was ist denn im Fall dieser Fälle? Also das dauerte dann schon nochmal, als wir wieder zu Hause waren, eine Woche.
Okay.
Bis das dann fertig war.
Ja, und im Prinzip hattet ihr dann sozusagen in Anführungsstrichen das Mandat auch für das Co-Trainerteam mitzuverhandeln sozusagen.
Ja.
Die haben dann dir und dem Jürgen Klopp komplett vertraut. Wenn Jürgen sagt, das passt sportlich, dann passt das auch sportlich.
Genau.
Dann habt ihr die Rahmen, also die vertraglichen Rahmenbedingungen festgezogen, habt das irgendwie ins Formale gegossen, unterschrieben und dann wurde es erst verkündet auch.
Genau.
Okay. Dann war er the normal one, sozusagen.
Genau, also es wurde an dem Abend vor dieser großen Pressekonferenz, wo er the normal one sagte, wurde das alles in Liverpool unterschrieben.
Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn man Trainer ist und ja durchaus auch in Deutschland ja schon auch einen der großen Traditionsvereine gecoacht hat, man war im Champions League Finale, so viel drüber gibt's ja dann nicht mehr, vielleicht noch irgendwie eine Handvoll Vereine und dann kommt Liverpool, für jeden Fußballfan wahrscheinlich irgendwie tatsächlich eine der Top 5 Vereine, sagt dann so ein Trainer, ist auch egal jetzt irgendwie, was da verdient wird und so, ich will das machen, das ist einfach irgendwie so geil, ich muss da hin.
Nee. Liegt aber auch daran, dass man ja weiß, was die Spieler verdienen.
Ja.
Und ich finde immer, dass der Trainer, wenn er nicht der Bestverdienste ist, auf jeden Fall unter den Top 20% liegen muss, weil der rockt den ganzen, also der hat die Verantwortung.
Ja. Dazu gibt es doch die Geschichte von Fabio Capello, der gesagt hat, bevor er bei Real Madrid, ich glaube 2007 unterschrieben hat, ich muss immer mindestens einen Euro mehr verdienen als der bestverdienste Spieler. Da würde ich
zustimmen.
Zustimmen.
Ja.
Macht ja auch Sinn, ja, irgendwie, wenn da so viel gedreht wird. Ich habe eine letzte Frage noch zu den Prozessen, die ablaufen. Jetzt ist so eine Woche. Ist ja gar nicht so ganz lange irgendwie, wenn man das, wenn man sich anguckt, um was für eine wichtige Position das geht. Häufig hat man aber gerade auch in der Bundesliga so den Eindruck, da wackelt ein Trainer und irgendwie der ist raus und 12 Stunden später steht irgendwie der Nachfolger parat. Jetzt kann man da sicherlich eine unterschiedliche Perspektive drauf haben, aus rein professioneller Sicht macht es natürlich Sinn, irgendwie als Verein den Nachfolger schon am Start zu haben. Aus menschlicher Sicht, die ja häufig im Fußball auch dann sehr stark kommuniziert und betont wird, erscheint das auch immer so ein bisschen schwierig. Wie ist da deine Erfahrung? Wie oft wird mit klarer Kante sozusagen gehandelt und wie oft, weiß ich nicht, fahren Vereine auch so ein bisschen zweigleisig und gucken, vielleicht klappt es noch mit dem, aber wenn es mit dem nicht klappt, dann haben wir den anderen, den haben wir schon mal sozusagen aufs Gleis gesetzt.
Also ich finde, es gebührt natürlich der Verantwortung eines jeden Clubverantwortlichen, dass er sich immer um eine Alternative, jedenfalls mal geistig bemüht und sagt, okay, wenn das mit unserem Trainer mal nicht klappen sollte, kenne ich diese drei Trainer, die als Kandidaten in Frage kommen. Ich finde, das muss man einfach machen.
Ja.
Mache ich ja auch in meinem Job, wenn mir morgen der Mike, sag ich mal, unser Marketing-Experte, wenn der sagt, du Marc, ich geh mal. Also es kann ja auch andersrum sein. Ja. Dann muss ich jedenfalls wissen, oder gibt es nur ein, zwei, die ich dahin entwickeln kann oder die es auch machen können. Von daher, das finde ich gar nicht ehrenrührig. Die meisten Sportdirektoren sind eigentlich auch so eng mit einem Trainer, der da ist, dass sie ihm sagen, pass auf, wenn du die nächsten zwei Spiele nicht gewinnst, dann war's das.
Ja.
Ne? Und das muss man, und trotzdem stellen sie sich dann nach draußen hin und sagen, ja, an Trainer lassen wir keine Luft.
Ja.
Das finde ich auch okay. Man muss bis zum Schluss in der Öffentlichkeit den Trainer stützen, stützen, stützen. Und dann, wenn man dem Trainer aber das Gefühl geben würde, hey, mach dir keine Sorgen, und ihn schmeißt ihn raus und nächsten Tag ist der nächste da, dann ist das bitter.
Ja.
Ne? Ja. Aber das ist zu romantisch gedacht, dass man sich nie über einen anderen Trainer Gedanken macht, solange der eigene da ist.
Ja, am Ende muss man ja auch sagen, dass tatsächlich da durchaus ja Wirtschaftsunternehmen zugange sind, auch wenn das natürlich ein bisschen die Romantik kaputt macht. Eigentlich wollte ich mit dir noch darüber sprechen, wie wir beide zusammen uns bei Hansa Rostock engagieren und den Verein in die erste Liga bringen, am besten in die Champions League, aber nachdem auf eine ähnliche Frage Thomas Helmer beim letzten Mal schon nicht total euphorisch reagiert hat, lasse ich das vielleicht einfach mal weg. Aber als letzte Frage, vielleicht auch eine persönliche, wenn du da so im Fußballkosmos unterwegs bist, dann für den Beobachter gibt's da nur Extreme. Denkst du manchmal vor dem Hintergrund, ich sag mal so, die nahezu gottgleiche Bewunderung, den Playern im Business da entgegenschlägt, auf der einen Seite gesehen und auf der anderen Seite dieses wilde mit Geld durch die Gegend schmeißen zum Teil, dieses durchaus sehr überproportional selbstbewusste Auftreten, was es ja von Playern gibt, also ich ohne da jetzt konkret einzelne Personen nennen zu wollen, aber es ist ja schon so, dass der eine Manager oder eine Funktionär mal auch irgendwie dem anderen irgendwie so mehr oder weniger indirekt droht, sondern man solle mal aufpassen, was man da draußen sagt, und irgendwie dann werden Spieler irgendwie rausgeschmissen. Es gibt Trainingsgruppen 2 und 3 und 4. Denkst du dir manchmal so, Alter, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was ist das für ein Wahnsinn in jeglicher Richtung?
Ja, das Ganze ist ja Entertainment auch.
Ja. Ja,
auch wenn man das nicht gerne hört. Aber da wird in dem Sport wird halt so viel Geld gedreht, dass natürlich viele auch mal durchdrehen, ob das Geld ist, ob der Verantwortung, ob der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, die man genießt. Ich habe zum Glück eine Frau, die da gesund drauf schaut und weiß, die selber lange im Fernsehen gearbeitet hat als Moderatorin und irgendwann gesagt hat, du, ich glaube, einer von uns muss aufhören, und bei dir ist es noch mehr Leidenschaft, weil beide hier so in der Scheinwelt ist für unsere Kinder nicht ganz so gesund. Von daher, ich glaube, ein gesunder Blick von außen schärft da immer die Sinne, und uns geht's allen gut. Deswegen habe ich auch, was das ganze Thema Gehaltsverzicht in Corona und so angeht, relativ wenig Verständnis, wenn man da nicht mitmacht.
Ja.
Ist immer noch für alle genug da, und ich glaube, dass diese Liebe zum Spiel jetzt so ein bisschen verloren ging in den letzten Jahren.
Ja.
Und dass das wieder mehr Liebe und Freude und Romantik in den Fußball kommen müsste, das würde ich mir wünschen. Aber das Rad war echt schon ganz schön hochgedreht und das wird sich vielleicht jetzt ein bisschen regulieren.
Ja, das ist doch ein fantastisches Schlusswort. Gucken wir mit ein bisschen Sehnsucht nach Romantik sozusagen auf den Fußball und hoffen, dass davon ein Stück zurückkommt. Lieber Marc, herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Ich durch sozusagen. Ich
wünsche Hansa Rostock auf jeden Fall alles, alles Gute und Martin Piekenhagen, den ich sehr gut kenne, extrem, dass die Hansa-Kogge vielleicht auch mal wieder in der zweiten Liga unterwegs ist.
Okay, dann nutze ich die Chance und bitte dich, ganz liebe Grüße an Martin Piekenhagen auszurichten, wenn du ihn mal wieder siehst. Ich wünsche dem Verein genau das Gleiche wie du. Danke dir.
Bitte. Marc,
mach's gut.
Gerne.
Ciao. Das war Fußballtrainer, Berater Marc Kosicke. Ich hoffe, ihr konntet die eine oder andere Erkenntnis zum Fußballbusiness mitnehmen. Vielleicht versteht ihr jetzt den einen oder anderen Fußballtrainer besser, wenn ihr ihn im Fernsehen seht und könnt euch ein bisschen was zu den Hintergründen denken. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir haben viele spannende Gesprächspartner sozusagen in der Pipeline. Wenn ihr mögt, nehmt gern auch Kontakt mit uns auf und übt Kritik. Ihr könnt das tun über LinkedIn, über Facebook, über Instagram. Scheut euch nicht, uns eine Nachricht zu schreiben. Lasst uns wissen, wen ihr gerne mal als Gast im Podcast bei uns hören wollen würdet. Und natürlich könnt ihr auch sagen, wenn euch etwas nicht ganz so gut gefallen hat. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf den unterschiedlichen Plattformen und dann auch beim nächsten Mal wieder als Hörer dabei seid. Herzliche Grüße, bis dahin.